Man muss die Toten ausgraben, wieder und wieder, denn nur aus ihnen kann man die Zukunft beziehen. Man muss die Anwesenheit der Toten als Dialogpartner oder Dialogstörer akzeptieren. Zukunft entsteht allein aus dem Dialog mit den Toten. Heiner Müller. Das Theater Gilla Krämer stellte am vergangenen Samstag und Sonntag Ilse Koch, geborene Köhler, auf die Bretter des AAK im E-Werk in Freiburg. Wer war denn die tote Ilse Koch? Sie war alles Mögliche. So einfach in einen Satz packen kann ich das nicht. Die Schauspielerin Gilla Krämer, Regisseur Johannes Ketzler und die Bühnenbildner samt Technikerinnen hatten insgesamt 2 Stunden Zeit, um das rund 60-jährige Leben von Ilse Koch zusammenzufassen. Sie haben dafür alle möglichen historischen Quellen herangezogen und als autobiografischen Rückblick kurz vor ihrem Selbstmord 1967 im Knast verdichtet. Ich bringe euch jetzt kurze Ausschnitte aus der Aufführung, fasse zwischendurch nochmal zusammen und widme mich dann der Diskussion. Biografisches. Ilse Köhler wird 1906 geboren. Vater schreibt aus dem Ersten Weltkrieg. Ilse macht eine Stenografieausbildung, bekommt in der Wirtschaftskrise kaum Stellen. 1932 tritt sie in die NSDAP ein. Warum?
Ich wollte die große Parade auf keinen Fall verpassen. Diese Nacht war unbeschreiblich. Unfassbar. Das Hämmern der Schritte. Die Fahnen, schwarz und rot. Diese düstere Feierlichkeit. Die Fackeln. Und die Lieder. Aufpeitschend und sentimental zugleich. Sie sahen einfach umwerfend gut aus in ihren Uniformen. Am elegantesten waren die Schwarzen. Sehr gut geschnitten. Sehr modern. Dunkel und doch voller Glanz. Faszinierend und sehr gepflegt. Und sie waren in ihrer ganzen Art ernster als die anderen Männer. Vielversprechend. Stundenlang ziehen die Kolonnen vorüber. Männer. Braun, weiß, schwarz, rot, eine Flut von Männern. 1 Stunde und 20 Minuten lang. Und plötzlich springt jemand aus der Kolonne heraus und schlägt auf einen Mann ein. Direkt in meiner Nähe. Vielleicht hat er eine falsche Bemerkung gemacht. Und ich sehe, wie der Mann zu Boden stürzt. Sein Gesicht ist blutüberströmt und er schreit. Sein Bild verfolgte mich tagelang. Für die Fahne wollen wir sterben, hatten die Fackelträger gesungen. Für die Fahne wollen wir sterben. Es ging um Leben und Tod. Ich wollte raus aus meinem N-Leben, fort von meinem ärmlichen Elternhaus. Ich wollte mich an etwas binden, das groß und wesentlich war.
Ilse Köhler findet im ehemaligen Buchhalter und damaligen SS-Obersturmbannführer Karl Koch den idealen uniformierten Mann in der Bewegung. Als sie ihn heiratet, wird sie mit einer mystischen Zeremonie in die SS-Sippe aufgenommen. Karl wird der erste Chef des KZ Buchenwalds bei Weimar. Ilse zieht in die Kommandantenvilla ein, sorgt für die repräsentative Schale für die Geschäfte des Herrn Kommandanten.
Du bist aus Gold, ich bin aus Gold und unser Tag ist froh. Vergessen ist der kleine Lochbursche und das Mädelchen vom Büro.
war Ende 37 oder war es Anfang 38? Nein, ich glaube, es war Ende 37. Da konnten wir endlich unser neues Heim in Buchenwald beziehen. Karl hatte ein wundervolles Dach. Ja, immerhin hatte er Unglaubliches zu leisten während der Aufbauphase des Lagers. Doch als ich eintrat, stand ich vor einem fertigen Haus, einem Traumhaus. Als hätte eine Armee von Zwergen über Nacht ein Märchenschloss geschaffen aus dem Nichts, mitten im Winter. Die Fahnen wehten vor der Villa im Wind, dieser ewige Wind in Buchenwald. Ich war schwanger mit Artwin. Auch Artus fühlte sich gleich zu Hause in den Wäldchen. Hinter dem Haus konnte er jagen nach Herzenslust.
Der Laden läuft ganz gut. Sie ist glücklich. Der Laden ist natürlich auch die ökonomische Seite des Lagers. Wie sieht die denn aus?
Ein Häftling, der ohne jeden Kapitalaufwand beschafft werden kann, stellt bei direktem finanzwirtschaftlichen Einsatz folgenden Gewinnwert dar. Die Industrie zahlt für den täglichen Verleih zwischen 6 und 8 Mark, mindestens also 6 Mark. Davon sind abzuziehen erstens für Ernährung 60 Pfennig pro Tag, zweitens für Bekleidungsamortisation 10 Pfennig pro Tag. Das ergibt einen Gewinn von 5 Mark 30. Bei durchschnittlich dreivierteljähriger Lebensdauer der Häftlinge, also 5 Mark 30 mal 270 Tage, ergibt 1430 Reichsmark. Dieser Gewinn erhöht sich aber durch die Verwertung der Häftlingsleiche nach 9 Monaten um den Erlös aus erstens dem Zahngold, zweitens den Privatkleidern, drittens dem hinterlassenen Geld und viertens den hinterlassenen Wertsachen. Diese Beträge verringern sich je Leiche um die Verbrennungskosten von durchschnittlich 2 Mark.
Damit die Reichsmark weiter so schön rollt, muss natürlich die Häftlinge auch funktionieren. Hier die Reflexion über Recht und Ordnung im Lager.
Man muss realistisch sein im Leben und das erfordert Kälte und Grausamkeit. Toleranz macht überhaupt keinen Sinn. Das hat die Frau von Rödel immer noch nicht kapiert. Wozu darf es zwischen Häftlingen und SS auf keinen Fall kommen? Zu irgendwelchen Vertraulichkeiten oder gar Verbrüderungen? Was bedeutet es, wenn eine Person trotzdem in eine nähere Verbindung zu einem Häftling tritt, dass sie nicht würdig ist, der SS anzugehören. Sie erniedrigt sich zu einem Staatsfeind und gehört deshalb selbst in ein KZ. Welche Elemente werden hier versammelt? Kriminelle, Mörder, Perverse, Staatsfeinde und andere Schädlinge. Und was würde passieren, wenn man diese Elemente frei herumlaufen ließe? Sie würden alles in kürzester Zeit zersetzen und total vernichten. Unser neues Krematorium, Effektenkammer, Goethe-Eiche, Isolierstation und Arrestbunker. Die Lagerordnung ist absolut korrekt. Wer einem SS-Angehörigen gegenüber abfällige oder spöttische Bemerkungen macht, kommt auf den Bock und wird mit 25 Stockhieben bestraft. Selbstverständlich unter Aufsicht eines Arztes. Bei wiederholten Regelwidrigkeiten hat mein Mann das Baumhängen angeordnet. Eine sehr effektive Disziplinierung. Schlampigkeiten lasse ich nicht durch. Ich habe mir immer jeden ganz genau angeschaut. Um gegen anzuzeigen sind Häftlinge, die die Hände in den Hosentaschen haben, Kleidermängel wie fehlende Knöpfe, Risse oder nicht gründlich gesäuberte Schuhe. Solange das Austreten während der Arbeit, das Rauchen oder Essen während der Arbeit, das Aufrichten während des Arbeitens in gebückter Haltung, das Stehlen von Lebensmitteln oder Abfällen und vor allem eine Verletzung der Grußpflicht. Es war nicht zu fassen. Karl musste schließlich sogar folgenden Erlass herausgeben. Die Ehefrau des Kommandanten ist durch Abnehmen der Mütze zu grüßen. Dabei haben die Häftlinge die Frau des Kommandanten nicht anzuschauen, sondern starr geradeaus zu blicken. Entweder diese Hunde haben überhaupt nicht gegrüßt und sind einfach an mir vorbeigegangen, oder sie haben mir mit gierigen Augen auf den Arsch geklopft. Ein zweites Mal hat mich niemand angeschaut. Ich erwarte, dass man mich in Ruhe lässt und dass man mir mit Anstand und Respekt begegnet.
Doch irgendwie muss Karl nicht der ganz wahre Traumtyp von Ilse gewesen sein. Die Stellvertreter des Lagerkommandanten waren auch seine Stellvertreter im Bett von Ilse. Offensichtlich hatte sie sich von ihrem Herrn Gemahl entfremdet. Als er dann wegen Korruption von der SS angeklagt und zum Tode verurteilt wird, kann sich Ilse beim Richter einschleimen, sich vom Lagerkommandanten Karl distanzieren und wird laufen gelassen. Ein Häftling erkennt sie nach dem alliierten Sieg auf der Straße wieder. Sie kommt vor Gericht, wird als Kriegsverbrecherin von einem alliierten Gericht zum Tode verurteilt und dann doch noch wieder zu kurzer Haftstrafe begnadigt, weil sie in Untersuchungshaft schwanger geworden war. Die Medien nennen sie die Hexe vom Buchenwald und sie werfen ihr vor, mit tätowierter Menschenhaut Lampenschirme bespannt zu haben. Die deutsche Justiz setzt sie auf internationalen Druck hin bald wieder fest und verurteilt sie zu lebenslanger Haft. Dort begeht sie dann 1967 Selbstmord. Und damit ist die Lebensgeschichte von Ilse Koch, geborene Köhler, fertig skizziert. Das Stück spiegelt die letzten Gedanken der Protagonistin wider. Es beginnt mit den gleichen Erinnerungen an Goethe im Buchenwald bei Weimar und selbstgeschriebenen Gedichten, wie es endet. Der Kreis stellt das Ende dar. In der Mitte springen Ilses Gedanken oft zwischen Erinnerungen, Briefen an und von Verwandten und Freunden, der Gegenwart, verlesenen Dokumenten und neutraler Geschichtsschreibung hin und her. Tonbandstimmen blenden parallele zweite Gedankenströme ein. Die Gedankenfetzen voneinander abzugrenzen war für mich nicht immer einfach, doch die geschickte Ausnutzung der minimalen Ausstattung sowie der intensive Einsatz der Beleuchtung trugen viel zur Abgrenzung und Interpretation bei. Sehr viel hing dennoch von der Solistin Gilla Krämer ab, damit wir heute mit unseren Dialogen von den fiktiven letzten Gedanken Ilse Kochs, geborene Köhler, gestört werden können. Und das wurde ich auch, so viel zu Gilla Kramers Darstellung. Was mich gestört hat? Oder immer noch stört, mich stört, dass ich nicht sagen kann, ob ich Ilse Koch, geborener Köhler, bedauere und als armes Opfer des patriarchalen, faschistischen Schweinesystems verstehen soll, das einer armen Stenografin mitten in der großen Depression sozialen Aufstieg und ideologischen Halt anbot. Realistin muss sie sich, in diesem verstehenden Zugang, an die herrschende Männergesellschaft auch mit ihrem Körper anpassen und mit ihrer sozialen Stellung geht dann denknotwendig auch die Verachtung der Häftlinge sowie das Unverständnis für die eigene Schuld einher. Andererseits kann ich auch sehr gut die Häftlinge verstehen, die von ihr brutal behandelt wurden. Sie hat zum Beispiel selbst aktiv innerhalb ihres freien Handlungsrahmens Häftlinge wegen Missachtung des Grußzwangs angezeigt und prügeln lassen. Sie kann sich nicht herausreden, dass bei Verweigerung irgendwelche Sanktionen geblüht hätten. Ilse Koch war eine Täterin. Außerdem stört mich, dass ich nicht weiß, ob das Gilla Kramer Theater weiß. Ob sich Ilse Koch kurz vor ihrem Freitod doch noch schuldig gefühlt hat. Ilse Koch, geborene Köhler, weist zwar lautstark und entschieden alle Schuldvorwürfe zurück und schreibt Begnadigungsschreiben wegen Unschuld an alle möglichen Präsidenten und Bundespräsidenten, aber gleichzeitig steigt ihr in ihrer Zelle immer noch der Geruch des Krematoriums in Buchenwald in die Nase, erinnert sie an etwas, was sie glaubt, verdrängt zu haben. An diesen Fragen habe ich jetzt zu knabbern. Ilse Koch ist mir etwas mehr Begriff. Leider kann sie eure Dialoge nicht mehr in nächster Zukunft stören, weil das Gastspiel im AAK schon zu Ende ist und das Theater jetzt weiterzieht. Am Montag, den 10. Juni, also heute Abend um 20.30 Uhr, könnt ihr der Täterin-Opfer-Frage im E-Werk in Freiburg an der Escholstraße, Ecke zu Dreisam, weiter nachgehen. Die Historikerin Isabel Sprenger berichtet über KZ-Aufseherinnen. Rein weibliche Form. Warum sie wurden, was sie waren und wie sie sich vielleicht von ihren männlichen Kollegen unterscheiden.